Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute zu Gast bei mir ist Ingo Müller. Er ist Department Head of Prototyping und Testing für DAXA im R&D-Bereich. Und wir haben uns letztes Jahr auf dem Supply Chain CX kennengelernt. Und wie es, sage ich mal, bei Supply Chain Nerds ist, sind wir sofort irgendwie tief in die Themen eingestiegen auf der Taxifahrt zum Flughafen. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist.
Vielen Dank, Max, dass du mich hier in Dachau begrüßt.
Ja, sehr gerne. Vielleicht, du hast einen langen Berufstitel, aber vielleicht beschreibst du noch mal ganz kurz, was ist deine Aufgabe und wie groß ist dein Team, dass wir so ein bisschen einen Eindruck dafür haben, bevor wir vielleicht in die Einzelthemen einsteigen.
Ja, gerne, Max. Also das erste Thema ist, dass wir bei DAXA eine eigene Corporate Research and Development Abteilung haben, die sich wirklich um die Entwicklung von neuen Themen kümmert. Das ist ja für eine Spedition nicht auch unbedingt selbstverständlich. Und in diesem Bereich haben wir drei Abteilungen. Die erste Abteilung sucht und forscht wirklich nach neuen Themen. Die zweite Abteilung geht dann her und bindet unsere Mitarbeiter ein. Wir haben da ein Projekt, das nennt sich, oder ein Schwerpunktprogramm, das nennt sich Idea2Net, wo wir unsere Mitarbeiter einbinden, mit neuen Techniken, Ideen und neue Anwendungsfälle für unser Geschäftsfeld zu bauen. Und zum Schluss muss man natürlich diese Ideen und diese neuen Techniken zusammenbringen und etwas zum Anfassen schaffen. Und das ist meine Aufgabe. Da in meiner Abteilung sind wir aktuell zu viert, zwei Studenten und zwei Mitarbeiter, mit denen wir dann eben tatsächlich häufig natürlich Softwareprodukte, aber auch tatsächlich Sachen zum Anbauen, Anfassen bauen, um eben neue Techniken verständlich zu machen.
Und zeige ich uns mal, ihr seid ja eine riesige Spedition, ja, wir sind ja auch Kunde von euch und deswegen sehe ich in dem Sinne auch oft einen Kollegen von euch hier bei uns auf dem Hof. Da will ich sozusagen auch einen kurzen Shoutout machen, das ist der Andreas Zimmer. Ich habe heute extra nochmal nachgefragt, wie sein Nachname ist, weil der wirklich einen guten Job macht, der ist hier sehr gerne gesehen, also das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt sagst, ihr baut was zum Anfassen, wie schafft ihr das, dass später die Sachen auch eben euren Kolleginnen und Kollegen echt auch Nutzen spenden? Also helft ihr dann da bei der Implementierung auch oder wie weit geht das bei euch?
Nee, also bei der Implementierung sind wir dann nicht mehr dabei, sondern wir zeigen bei Techniken, was sie leisten kann und helfen damit auch dem Top-Management Entscheidungen zu treffen und Ressourcen auf die richtigen Projekte zu allokieren. Mhm. Und das ist uns auch wirklich wichtig, also dass nicht die Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen werden, sondern anhand von Dingen, die man sich vorstellen kann. Und ich glaube, das sieht man ja auch in der heutigen Zeit, wenn wir über AI und alles reden, dass die Sachen so komplex werden, dass man vielleicht viel lesen kann, aber dann am Ende doch nicht weiß, was dabei rauskommt. Und das ist eben unsere Aufgabe zu zeigen an Prototypen, an Mockups, wie kann das in der Praxis aussehen.
Mhm. Was ist jetzt ein Thema, mit dem ihr euch gerade aktuell beschäftigt oder hauptsächlich beschäftigt, ja?
Ach, da würde ich auf jeden Fall auf dem Thema, also es ist alles AI, das muss man tatsächlich sagen. AI aber tatsächlich als Werkzeug, sondern die AI selber haben wir uns schon vor 2-3 Jahren angeguckt, also Large Language Models, was damit geht. Und jetzt sind wir eben da dran, den Bereich Vibe Coding uns anzuschauen, wie weit geht das, also Coden komplett von einem LLM zu machen. Aber da schon ein kleiner Spoiler, das wird sicherlich nichts in einem Enterprise-Umfeld werden. Aber wenn es eben darum geht, Ideen zu schaffen, also das Prototyping and Testing, für uns wird das sicherlich ein super wertvolles Thema sein, dass man wirklich innerhalb von 1-2 Tagen Programme schaffen kann, die eine Idee geben, wie ein Produkt zukünftig aussehen kann.
Also du hast vorher gesagt, dass ihr auch für Mockups und so zuständig seid. Ich meine, dafür ist es ja auf jeden Fall prädestiniert.
Ja.
Und machst du das dann auch selber oder machen das deine Kolleginnen und Kollegen oder wie ist da der Stand?
Also meine Ausbildung, ich bin ja Logistiker, ausgebildeter Speditionskaufmann vor 35 Jahren bei DAXA. Und also meine IT-Kenntnisse beruhen auf hohem Interesse. Mhm. Da finde ich das natürlich super gut. Jetzt kann ich mit Vibe Coding tatsächlich auch mal wieder selber Programme schaffen. Aber wenn es dann eben darum geht, wirklich in Programmiersprachen einzusteigen, dafür habe ich dann eben meine Mitarbeiter, muss mich auf die verlassen. Meine Aufgabe ist dann die Guidance, dass es eben sinnvoll bleibt, im logistischen Umfeld den richtigen Kontext findet.
Und wenn ihr jetzt euch mit dem Thema Vibe-Coding, Mockups und so beschäftigt, wie identifiziert ihr denn die Softwarebereiche oder die Prozesse, die irgendwie relevant sind? Also man kann viel machen, aber man möchte ja irgendwie Sachen machen, die der Firma oder Sinn spenden. Wie macht ihr das?
Also da geht es natürlich darum, auch die betroffenen Abteilungen früh genug einzubinden. Das ist jetzt also nicht etwas, wir sitzen in unserem Elfenbeinturm, tun etwas und sagen nach 3 Monaten Heureka, wir haben da etwas. Da wirst du kein Verständnis bei den Leuten schaffen. Mhm. Deswegen haben wir jetzt vor 4 Wochen ein Hackathon gemacht, um wirklich Produkte auszuprobieren, hands-on zu legen. Da waren dann Kollegen, die auch wirklich jetzt an unseren Systemen programmieren, mit dabei. Und da sind schon wirklich diese Aha-Effekte gekommen, dass man sagt, dieses ganze Thema Oberflächenprogrammierung und sowas, das geht so gut mit Unterstützung von Large Language Models. Also wir reden ja nicht nur über Vibe-Coding, dann gibt es das Agentic Coding als Zwischenschritt vorher, wo dann der Code eben doch noch ein bisschen mehr im Zentrum steht. Und da erkennen die Mitarbeiter selber, dass das eine super Hilfe ist und erkennen für sich auch selber den Vorteil davon.
Kannst du vielleicht mir nochmal erklären, Agentic Coding, Vibe Coding, wie unterscheidet sich das genau?
Also wir haben für uns eine Entscheidung getroffen oder eine Differenzierung getroffen. Das sind ja super neue Begriffe. Das ist gerade mal ein gutes Jahr auf dem Markt, der Begriff Vibe Coding. Und das kommt ja Vibe von dem Vibe, also dass man wirklich nur noch Gefühl beschreibt, wie das Produkt, das Programm am Ende funktionieren soll, wie es aussehen soll. Und das haben wir für uns eben festgelegt, dass wir sagen, man beschreibt wirklich nur das Ergebnis und schaut auch nicht mehr in den Code herein, sondern vertraut dort komplett der Plattform, der Vibe-Coding-Plattform. Beim Agentic Coding ist es ein bisschen anders. Da bleibt man im klassischen Softwareentwicklungsstream drin, wird da aber von A bis Z von der KI unterstützt. Das heißt, inklusive Testing, inklusive Aufbereiten der Antwort, also vorne Aufbereiten der Anforderung, Erzeugen des Codes, Testen des Codes und am Ende auch sogar Implementierung. Man bleibt aber im Enterprise-Umfeld, braucht aber eben dann trotzdem Entwickler, die wissen, was da passiert. Ne?
Okay, also dann würde ich jetzt auf uns übertragen wahrscheinlich sagen, wir machen dann Agentic Coding.
Ja. Also Vibe Coding kannst du wirklich als maximal IT-Interessierter, brauchst wahrscheinlich noch nicht mal sein, und sagst, also das Beispiel, den Hackathon, den wir gemacht haben, mach uns eine Software, um ein Café zu verwalten. Mhm. Das war in anderthalb Tagen inklusive Oberfläche und allem Pipapo im Vibe Coding fertig. Hat funktioniert. Aber am Ende des Tages war auch jedem klar, das ist jetzt nichts, was du auf 20 Filialen ausrollen kannst und die nächsten 10 Jahre betreiben kannst. Mhm. Aber du hast eben gesehen, okay, du konntest Hand anlegen und in der User Experience auch sehen, ja, das ist vielleicht nicht so schön. Und ich denke mal, da wird es hingehen, dass man im Prinzip ein nicht mehr Programme seitenweise in Pflichtenheften beschreibt, sondern sich hinsetzt mit dem Vibe-Coding, das so macht, wie man sich das selber vorstellt. Und es dann eben in die Entwicklung gibt.
Wahrscheinlich ist es ja auch sogar so, dass es auch in Richtung von Mischung geht. Also dass man einen Teil macht mal so, einen Teil macht mal so. Das ermöglicht ja auf jeden Fall einfach viele Chancen oder unterschiedliche Wege. Ich würde gerne nochmal schnell zu dem Hackathon zurückgehen, weil die Frage wirklich, welches Thema gehe ich als nächstes an, ist aus meiner Sicht ja mit einer der entscheidenden Themen, die man halt so im Arbeitsalltag hat, weil man halt so stark limitierte Ressourcen hat. Beschreib noch mal ganz kurz, wie wird da die beste, wichtige oder neueste Idee bewertet? Wie macht ihr das?
Sobald du dann eben in einem echten Anwendungsfall bist, den vielleicht einige Mitarbeiter auch kennen, bist du da drin, dass du unterschiedliche Vorwissensstände hast etc. pp. Ne? Und deswegen haben wir uns für den Fall entschieden, gehen jetzt aber auch eben im nächsten Schritt rein, einen echten Anwendungsfall, und dann sind wir eben dabei, dass wir Use Cases suchen, die gerade auf den Listen stehen zur Weiterentwicklung, und dann gucken wir, wo sind wir von der Größenordnung her, werden wir nicht zu groß, aber eben auch nicht zu klein, damit eben die Ergebnisse, die da rauskommen, wirklich eine Aussagekraft haben für uns.
Mhm. Ja, verstehe ich. Wenn das Hauptziel Wissensvermittlung ist, dann geht es ja gar nicht um den größten Impact, sondern geht es ja erstmal ums Aufschlauen. Ja.
Genau.
Und was sind noch andere Themen, die dich da gerade umtreiben oder wo du sagst, das sind die wichtigsten oder das wichtigste Thema für die nächsten 12 Monate?
Also wo wir dran auch arbeiten, ist, dass wir die LLMs oder künstliche Intelligenz auch auf den Shopfloor bringen zu unseren Blue-Collar-Workers, zu unseren Logistic Operatives, weil wir da natürlich auch sehen, dass wir Wissen verlieren über die Jahre, in den nächsten Jahren. Verrentung brauche ich dir, glaube ich, am wenigsten drüber zu erzählen. Ja. Da haben wir jetzt eben ein Projekt gestartet, dass wir Größen von Packstücken erkennen, um nachher dann auch Entscheidungen zu treffen für Beladen von LKWs, Beladen von unseren Warehäusern etc. Und es gibt heute zwar Lösungen, die super Größen von Packstücken vermessen, aber die haben meist irgendwelche Nachteile, entweder der Preis oder sie unterbrechen den Prozess. Und da gucken wir eben, ob man mit klassischer Kameratechnik so gut drankommt und einen Menschen also die Entscheidung eines Menschen nachvollziehen lassen kann, wie eben eine Beladung zu erfolgen hat.
Also wenn ich jetzt bei uns in die Logistik schaue, wir messen das Volumen über auch so eine Zero-Rack Lens von den einzelnen Artikeln, die wir umlagern. Das geschieht sogar innerhalb von der Bewegung, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das technologisch funktioniert. Jetzt weiß ich nicht, ob du das beschreiben kannst, was eure Idee da ist, aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wenn du sagst, über Kameratechnik, was für eine Infrastruktur brauche ich denn oder mit was testet ihr gerade? Ihr seid ja im Testing and Prototyping.
Genau. Also vielleicht gehen wir erstmal zurück, was funktioniert. Also es gibt Produkte am Markt, die tatsächlich eine Lösung anbieten, die auch eichkonform sind, also bis auf 2 Zentimeter an das Ergebnis von Paletten. Also wir reden über Palettengrößen, also so über 1 Meter in jeder Dimension das auch vermessen kann. Und da ist häufig der Fall, dass man eben mit Time-of-Flight-Sensorik, Lasersensorik arbeitet, also spezielle Sensorik, die auch nicht ganz billig ist meistens, die dann eben ein dreidimensionales Abbild des Packstücks schafft, das man dann vermessen kann. Mhm. Und unsere Idee ist jetzt zu sagen, lass uns 3D-Kameras anschauen, also wirklich Kameratechnik, wie man sie von zu Hause aus dem Smartphone kennt. Und 3D-Kameras sind dadurch signifikant, dass sie eben 2 Linsen besitzen mit einem kleinen Abstand und dadurch ein dreidimensionales Bild schaffen. Mhm. Und wenn man das von 2 Seiten tut, dann kriegt man einen guten Eindruck von der Dreidimensionalität des Packstückes, auch aus reiner Optik heraus. So, und da ist jetzt eben die Abwägung, wo wir dran forschen. Ich sage jetzt mal, wie schlecht darf die Kamera sein, dass ich ein Ergebnis kriege, was vernünftig ist? Weil das ist das gleiche Thema, wenn ich sehr gute Kameras haben will, da bin ich dann eben auch schnell im 5-stelligen Bereich, was dann aber bei Niederlassungsgrößen mit mehreren 10.000 Quadratmeter Fallenflächengrößen und ich will die ganze Halle überwachen oder nicht überwachen, sondern betrachten, dann bin ich da dann schon bei Investitionen, die mehr als signifikant sind. Also Da müssen wir gucken, wo ist da der Sweet Spot und was kann ich eben tun, das wollte ich gerade noch sagen, was der Mensch heute tut. Also wenn unsere Disponenten auf die Halle gehen, dann laufen die nicht mit dem Zollstock rum, weil da haben sie gar keine Zeit für. Sondern sie sehen ein Packstück und treffen dann Entscheidungen, passt das auf den LKW noch drauf oder nicht, oder unsere Verlader. Mhm. Ne? Und das machen sie aus Erfahrung, aus Kenntnis über die Kundengutstruktur. Sie erkennen den Ladeträger, der da drunter ist, sehen, ob übergebaut ist oder nicht. Und diese ganzen Informationen wollen wir auch in unsere Entscheidung mit einbauen.
Ja, deren Blick ist wahrscheinlich nicht eichkonform, aber nah dran. Also die sehen gut, das kriege ich da noch drauf. Und wahrscheinlich können die Maße sogar sehr gut einschätzen.
Ja. Genau. Und es geht ja eigentlich auch nicht darum, die Maße zu kennen, sondern unser Ziel ist eigentlich zu wissen, wie viel von diesen Paletten, also ich sage jetzt mal, jetzt habe ich 34 gleiche Paletten, passen diese 34 Paletten auf einen Sattelanhänger drauf. Mhm. Das ist ja das, was uns interessiert und nicht, ob die jetzt 1,20 mal 80 mal 1,60 groß sind. Ne? Mhm. Und das sind eben Sachen, da wollen wir mit zusätzlichen Informationen eben das menschliche Denken simulieren, sage ich jetzt mal. Also was würde ein Mensch in die Entscheidung mit einbringen?
Und wie weit entwickelt ihr das dann, bevor das, sage ich mal, entweder in Betrieb oder in den Testbereich geht? Oder also wie lang oder wie fertig ist das Produkt, wenn das bei euch aus der Abteilung verlässt?
Also das Produkt demonstriert die Möglichkeiten, die es gibt. Die Software, die wir bauen, ist sicherlich nicht enterprise-fähig, sondern die muss dann, ich sag mal, neu entwickelt bzw. angepasst werden, dass sie dann bei uns auch eben in 400 Niederlassungen eingesetzt werden kann. Aber wie gesagt, die Funktionen sind da, die komplette Beschreibung ist da und wir wissen, welche Hardware einzusetzen ist und sag ich mal, die Grundzüge von dem Programm sind auch da. Mhm.
Wir haben das Frachtstückgrößenthema bei Verzollungsaufträgen. Mhm. Und ich frage deswegen nach, weil wir haben heute Kollegen, die mit dem Zollstock dann, also wir haben einen eigenen Prozess, wenn es verzollt werden muss, dann kommt es, wird fertig kommissioniert, wird alles fertig gemacht, wird auf den Lagerplatz gebucht und dann wird wirklich das Physische, die Größe wirklich gemessen, beim Auftrag gespeichert, damit dann die Verzollung oder die Anmeldung, glaube ich, so nennt man es, wieder beginnen kann.
Ja, also klar, das ist immer eine Frage der Abschätzung, wie viel, wie oft muss ich das tun? Ich sag mal, wenn ich da über 20, 30, 40 Packstücke am Tag rede, werde ich mir da keine große Technik hinstellen. Wir reden aber über mehrere hunderttausend Vermessungen in der Woche und da kann ein Mensch nicht selber mehr messen.
Das stimmt, wobei ich würde es wahrscheinlich, also wir haben sogar noch weniger, weil wir nicht viele Kunden haben, wo wir das brauchen. Aber wenn es da gute Technik gäbe, die es vielleicht zum schlanken Preis gibt, würde ich das trotzdem machen. Weil wir immer, also wir bei uns ist eher das Credo, ich automatisiere, was ich automatisieren kann und schaue später, wenn wir skalieren, dass einfach die Kosten nicht mitsteigen. Das ist so die Grundidee. Deswegen ist aus meiner Sicht schon das ein interessantes Thema.
Ja, nee, super relevant, gebe ich dir recht. Und wir versuchen eben auch eine Lösung zu schaffen, die dann eben für einen Kunden einsetzbar ist und eben mit ausreichend Qualität diese Ergebnisse liefert. Mhm.
Auf dem Supply Chain CX hast du unter anderem über das Thema LLM als Open Source oder AI Open Source gesprochen. Mhm. Was treibt dich da bei dem Thema um?
Also DAXA ist ja Gründungsmitglied von der Open Logistics Foundation. Jetzt kommt hier gerade der Werbejingle, ne? Also jeden, den das interessiert, schaut gerne nach. Open Logistics Foundation findet ihr eine Organisation, eine Foundation mit einem Unterstützungsverein, der eben Softwareprodukte, Soft- und Hardwareprodukte in der Logistik vermarktet, Open Source vermarktet. Und dort arbeiten wir mit Mitbewerbern zusammen und denken uns eben auch Themen aus. Nee, denken uns Themen aus, die Themen sind ja da, brauchen wir uns nicht ausdenken, aber Lösungen, die wir Open Source stellen können und damit jedem einen Vorteil bieten können. Also mein aktuelles Thema ist dort der ECMR, also der internationale Frachtbrief, der eigentlich schon seit längerer Zeit elektronisch sein darf, aber es gibt keine gute Lösung dafür. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt eben zusammen mit unseren Mitbewerbern, mit Softwareanbietern eine Lösung entwickelt. Die ist Open Source gestellt, kann jeder kostenfrei runterladen. Ist immer schön, wenn man das Industrievertretern vorstellt. Und dann kommt immer die Frage, ja, und was kostet das? Und du sagst, ja, nix.
Okay,
ja. Du musst es nur betreiben. Also du musst nur einen Server haben, wo es drauf läuft. Und da ist eben der Riesenvorteil, dass wir dieses Produkt am Markt, wir vertreiben es nicht, aber du kannst es nehmen, du kannst es anwenden und damit setzt du automatisch auch einen Standard, weil wenn es keine Einstiegshürde gibt oder die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig ist, dann was spricht dagegen, nicht dieses Produkt anzuwenden, anstatt ein teures Plattformprodukt, das ebenfalls so etwas liefert. Und in die Richtung geht es eben in der Open-Source-Welt. Hier auch in der Logistik, also da kann ich nur unterstreichen, wie wichtig das Thema ist.
Ja, absolut. Und das muss man ja ehrlich sagen, dass in der Logistik, also ich sage mal Supply Chain sozusagen ist ja da mein Thema, also offene Schnittstellen, Standardisierung, das sind ja alles Fremdwörter. Also wir bauen für jeden Kunden unterschiedliche Sonderlocken, für jeden Lieferanten und also wenn es da mehr Open Source und mehr Standardisierung gibt, das wäre ein echter Kostenhebel für die ganze Wirtschaft. Ne?
Genau. Und das war im Prinzip auch, natürlich gibt es da Diskussionen, wie weit sich DAXA in dieser Foundation engagiert. Und relativ schnell war das Ergebnis klar, wenn man mal nachgerechnet hat, ein Produkt, wo es eben keine Standardisierung gibt. Und da beispielsweise das Zeitfenstermanagement bei großen Kunden. Und da ist es tatsächlich so, man muss jeden einzelnen Kunden separat anbieten. Es gibt zwar nur drei, vier Anbieter, aber wenn der was bei einem Kunden einführt, werden wieder Spezialitäten gemacht und die Schnittstelle ist jedes Mal wieder unterschiedlich. Mhm. Oder aber gar nicht verfügbar, noch viel schlimmer. Allein diese Kosten, die wir dafür tragen, überwiegen deutlich das, was wir in der Open Logistics Foundation engagieren. Und das ist eben genau das Thema, wo wir dann auch sagen, da macht es Sinn. Und der ECMR als erstes Mittel, dann machen wir gerade auch Schnittstellen für CO2-Emissionsberechnung. Und eben, wo wir uns getroffen haben auf dem CX, da ging es dann auch darum, mal einen weiterzudenken. Large Language Models sind der nächste, oder ist ja schon in jeder Munde, jeder versucht es einzusetzen. Und wie kann man das für die Logistik denn besser machen? Ne? Mhm. Also Logistik ist ja im Internet nur ein ganz kleines Randthema. Die LLMs sind übers Internet angelernt, antrainiert worden. Das heißt, das Wissen, was ein LLM über Logistik hat, ist eigentlich relativ klein, mhm, und geht eigentlich unter dem Riesenwissen, was ein LLM hat, unter. Und da gehen halt die Gedanken hin, dass man sagt, lass uns da Open-Source-Modelle oder mal Lernstände, Wissensstände stellen, dass man da wirklich seine Lösung mit antrainieren kann, um bessere Lösungen in viel kleineren Größen zu erzeugen.
Also mal blöd gefragt, könnte es so sein, dass ihr praktisch einem LLM oder von mir aus allgemein beibringt, wie ein Etikett aussieht? Oder also wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Also alleine schon mal, wenn man jetzt anfängt und Logistikwissen weitergibt, also was ist ein Gabelstapler, was ist ein Lieferschein, was muss auf dem Lieferschein draufstehen und sowas, das wirst du irgendwo im Internet finden. Aber wie gesagt, das geht unter diesen Milliarden an Informationen, die in ein LLM reingeflossen sind, geht das einfach unter. Und mhm, wenn du da jetzt einen von diesen klassischen LLMs jetzt fragen würdest, da wirst du wahrscheinlich vielleicht eine Antwort kriegen, die dir genügt. Aber das Problem ist, du brauchst enorme Rechenpower, bevor dieses Ergebnis rauskommt. Mhm. Und am Ende des Tages ist es eigentlich relativ einfach. Du musst halt irgendwo ein kleines Modell haben, das sich mit Logistik auskennt. Mhm. Und das ist unser Ziel oder unsere Idee, das zu schaffen.
Und wenn du sagst jetzt als Open Source, dann trainiert er ja nicht ein eigenes OpenAI-Modell, sondern wie funktioniert sowas Open Source?
Das ist eben noch die größte oder die schwierigste Frage und vermutlich wird es am besten darüber gehen, dass man ein Lernbestand, also ein Wissensbestand zur Verfügung stellt mit 2, 3, 4 Millionen Dokumenten, wo eben Logistikwissen drin ist, mhm, und die man dann eben entsprechend antrainieren kann, wenn man eben ein spezialisiertes Modell braucht, dass, mhm, man das zusätzlich in die Modelle mit reinbringt und dann die Modelle damit kleiner machen kann.
Und aber das, ich habe zu wenig Wissen über Open Source. Da kenne ich mich einfach nicht gut aus. Ich weiß, dass Alibaba, dieses Quen, glaube ich, Modell, ist auch Open Source. Aber sind die Modelle selber, die über sich sagen, sie sind Open Source, sind die dann auch Open Source? Oder, also kannst du da mir eine Einschätzung geben?
Ja, das Problem ist, ja, sie sind Open Source, weil ich sie anwenden kann. Aber ein Thema oder eine Signifikanz bei Open Source ist auch, dass ich nachvollziehen kann, wie das Programm funktioniert. Also bei den Produkten aus der Open Logistics Foundation kann man sich runterladen. Ich sehe den kompletten Source Code mit kompletter Dokumentation, wie, mhm, was funktioniert. Ich kann also auch, das lässt auch die Open Logistics Foundation auch zu, ich kann auch Änderungen im Code machen, wenn es für mich besser passt. Mhm. Kannst dann pushen, dass ich es mit in den Open-Source-Bereich reinkommt oder ich behalte es für mich. Also beides ist möglich. So. Und bei einem, wenn ich jetzt ein klassisches Modell, LLM-Modell nehme, die sind ja riesig. Da sind Milliarden, also wir reden mittlerweile über 100 Milliarden, also 1 Billion, 130 Billionen, also amerikanische Billionen, Milliarden, ja, Verknüpfungen. Und man muss ehrlich sein, das kann man nicht nachvollziehen, was da gelaufen ist. Ich kenne die Trainingsmasse nicht, also welche Dokumente sind da reingeflossen etc. Ich kann sie kostenfrei anwenden, ich muss sie halt selber betreiben. Aber richtig Open Source ist das nicht. Mhm. Und was wir uns eben erwarten ist, es gibt beispielsweise in Deutschland, es gibt wirklich echte Open Source Lösungen, die sind halt deutlich kleiner. Aber dass man die eben hernimmt und dann auf Wissen beispielsweise für Logistik antrainiert speziell und dann hat man sein eigenes kleines schnuckeliges LLM, was man dann auch tatsächlich auf eigenen Servern betreiben kann. Mhm. Da braucht man eben keine riesigen Serverfarmen, die ja jetzt gerade durch die Presse gehen, die von den Hyperscalern gebaut werden.
Ja, also wir haben auch noch keine grundsätzliche Strategie, in welche Richtung wir da gehen. Ja? Also was mache ich über APIs mit den Großen, was machen wir lokal? Wir testen ein bisschen. Was wir schon merken ist, welche Power man braucht, wenn ich es lokal betreiben will. Also das ist schon, also da kann sich der Chen Zhuang, heißt der glaube ich von Nvidia, die Hände reiben. Ja? Also wenn das jetzt alle sich dezentral aufbauen. Aber das siehst du ähnlich, oder? Die Power, die man braucht, ist schon erheblich.
Genau. Und das muss eben meines Erachtens runtergefahren werden, weil aktuell fragen, muss man ja auch ehrlich sein, wenn ich hier an Copilot von Microsoft oder wem auch immer eine Frage stelle, das sind Modelle, die ein Weltwissen haben, also die das komplette Internet kennen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, muss ich das, um ihn zu fragen, wie ich am besten von hier nach Zürich komme? So. Und das ist eben genau das Thema, was man jetzt abschätzen muss. Oder das ist unser Ansatz, dass man sagt, wenn ich jetzt nur das Wissen Logistik rausschneide, dann werde ich viel, viel kleiner. Und ich brauche eben keinen Nvidia-Chip dafür, sondern das reicht mir mein Standard-Server, der tagsüber meine, weiß ich nicht, meine Berechnungen von meinen Fakturierungen macht. Ne? Mhm. Den kann ich dann eben auch am Abend sagen, so, und jetzt machst du mir ein bisschen LLM.
Wir auf den ECMR komme ich gleich nochmal zurück, weil da habe ich auch noch zwei, drei Fragen dazu. Aber davor, wir haben jetzt hier einen Rundgang gemacht. Wenn du jetzt nochmal auf die Open Logistics Foundation schaust, was es da an Themen gibt, wenn ich jetzt mit meiner IT spreche, die sollen sich das mal anschauen, hast du dann irgendwie eine Anwendung im Kopf, wo du sagst, das könnte uns auch helfen?
Ja, das Thema ist, also ECMR auf jeden Fall, dann kommen wir gleich noch zu. Aktuell sind wir sehr Transportlogistik getrieben, leider. Die Teilnehmer aus dem Bereich der Intralogistik sind leider noch nicht so zahlreich vertreten. Aber da besteht auch ein Interesse daran. Was man sich natürlich überlegen könnte, wäre das Thema Schnittstellen, wie du schon gesagt hast, Lieferscheine. Das ist ein Thema, da überschneidet sich dann ja auch wieder Transportlogistik mit uns, und Intralogistik. Das ist eine Sache, die haben wir auch schon auf dem Zettel, dass wir das als nächstes angehen, dass wir eben die Infrastruktur, die wir für den ECMR aufgebaut haben, einfach mit anderen Datenmodellen befüttern und dann eben auch sagen können, okay, dann kann ich auch einen Lieferschein transportieren oder eine Rechnung transportieren.
Also da, wenn du sagst, das ist eines der nächsten Themen und da gibt es was zum Anschauen oder so, bin ich immer froh, melde dich gerne. Weil die Idee über Open Source, da die Standardisierung eigentlich zu unterstützen, die finde ich absolut interessant. Also das Aufregen hilft nichts, sage ich immer. Ja? Aber da könnte man wahrscheinlich schon was beitragen.
Ja? Und das ist das beste Beispiel, was ich gerade auch gesagt habe, CO2-Emissionen. Also geht es ja auch darum, im Transport CO2-Emissionen an die Auftraggeber zurückzumelden. Und da ist es so, da hat das Smart Freight Center, das ist eine Non-Profit-Organisation aus den Niederlanden, die auch sehr viel mit der ISO 14083 geschrieben hat, also die festlegt, wie denn im Transport CO2-Emissionen zu berechnen sind. Ist auch gerade von der EU als Norm festgelegt worden. Die haben halt eine Schnittstelle aufgesetzt, aber keiner hat sie gesehen, weil sie eben nicht diese breite Industriekontakt haben. Und da ist zufällig die Open Logistics Foundation, hat es da in Kontakt gegeben. Und wir sind dann eben jetzt hergegangen und zeigen an Use Cases, wie das verwendet werden kann. Und das ist auch ein Erfolgsmodell, weil man eben sieht, es funktioniert. Ich brauche mir nichts Eigenes ausdenken. Und das kann sich jeder selber ausrechnen. Wenn ich da einen Standard verwende, der am Markt etabliert ist, von der EU zertifiziert, von der ISO zertifiziert, warum soll ich da irgendwas Eigenes produzieren?
Könnte ich damit, also weil wir kennen zum Beispiel von unserer Verpackungsanlage das Volumen von jedem Packstück, das wir verschicken, könnte ich über diese Schnittstelle dann eigentlich die CO2-Emissionen berechnen, die für so ein kleines Packstück auch entstehen, oder ist das Stand heute noch eher, sag ich mal, Europaletten, LKW-Dimensionen?
Also da geht eigentlich vom Karton bis zum Überseecontainer oder sogar eigentlich das ganze Überseeschiff, geht alles. Es ist, die Schnittstelle sagt allerdings, transportiert nur CO2-Emissionen und berechnet keine CO2-Emissionen. Mhm. Aber da soll ja jetzt kurz- oder mittelfristig auch von der EU entsprechende Werkzeuge an die Hand gegeben werden, wo man das eben mitmachen kann.
Weil das wäre eigentlich ein guter Report für unsere Kunden, wenn wir denen praktisch mitgeben können und sagen, also ihr habt durch die Belieferung von uns so und so viel CO2 verursacht. Aber auch zum Beispiel hätten wir die Volumen nicht reduziert, weil wir wissen ja, wie viel wir kleiner werden. So und so viel hätte es sein können. Das ist ja vielleicht auch ein Argument für die Zukunft.
Also auf Palettenbasis kann ich das auf unserer Plattform, auf der DAXA-Plattform anbieten. Ja. Da gibt es diese Möglichkeit schon, also Forecast zu machen, also was wird an CO2-Emissionen entstehen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es da Produkte am Markt gibt, die das auch können.
Und also das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Nochmal kurz zum ECMR. Schlecht ist, dass ich heute das erst gehört habe. Also das heißt, ich kenne mich da nicht gut aus. Du hast gesagt, das müsste schon alles funktionieren. Was muss funktionieren und wie ist da dein Stand? Oder wie ist der aktuelle Stand? Ja?
Also erstmal, der CMR ist ja die Vereinbarung für internationale Straßentransporte. Mhm. Das sind ungefähr knappe 50 Länder, die das unterschrieben haben, überwiegend Europa und außen anliegend, also Nordafrika und Westasien. Da gibt es eine Übereinkunft, ist schon über 50 Jahre alt, was wie ein Frachtbrief aussehen muss, beziehungsweise wie dieser Vertrag zwischen Absender und Transporteur aussieht. Und dieser, für diesen CMR, wie er früher hieß, ist jetzt eben vor 10 Jahren ein Zusatzabkommen geschaffen worden, was dummerweise durch jedes einzelne Landesparlament musste. Das hat in einem Land länger als im anderen gedauert. Aber jetzt sind wir mittlerweile bei allen Mitgliedern außer Belgien so weit, dass wir auch wirklich die Anwendung, dass wir was anwenden dürfen überall. Und das gilt jetzt mal für internationale Transporte. Aber was wir auch schon geguckt haben, für nationale Transporte gibt es maximal schwächere Pflichten als im CMR. Das heißt also, ich kann den CMR auch national für Transporte in Deutschland, in Frankreich, in Spanien verwenden. Und die Software haben wir jetzt fertig. Wir fangen jetzt an, in meinem Bereich auch die ersten Prototypen oder Showcases zu bauen, wo es wirklich mit echten Transporten läuft. Da sehen wir jetzt zu, dass wir da Menge drauf kriegen und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das bis zum Ende des Jahres auch weiter ausgebaut haben, weil die ersten Länder fangen an, Spanien in diesem Fall, die verpflichten Transportunternehmer dazu, digitale Papiere zu verwenden und es ist keine Wahlpflicht mehr, sondern ich muss.
Mhm. Okay. Ja, auch das kann natürlich, wenn das gut gemacht ist, auch wieder helfen, Schnittstellen zu vereinfachen. Ja, können alle Parteien nutzen.
Ganz genau. Und vom Aufbau her, von der Architektur ist es tatsächlich so, es ist ein Stück Software, das man eben deswegen Open Source bei der Open Logistics Foundation runterladen kann und selber betreiben kann. Damit kann ich ein ECMR erstellen, ich kann es zum Fahrer weitergeben, auf dem Handheld oder auf dem Smartphone damit verarbeiten. Ich kann rechtsrelevante Unterschriften setzen. Und das Gute ist, wenn sich jetzt zwei Parteien treffen, die das beide anwenden, die gleiche Norm anwenden, den Open Logistics Foundation ECMR, dann tauschen die einzelnen Instanzen auch automatisch untereinander die Informationen aus. Ich brauche also keine EDI mehr einrichten, sondern das läuft tatsächlich über API-Kommunikation zwischen den einzelnen Plattformen. Und ich habe im Prinzip seamlessly die Daten ausgetauscht.
Also, das schreibe ich mir auf jeden Fall genauer an, weil das aus meiner Sicht echt auch für uns relevant sein kann. Ich würde gerne zum Abschluss jetzt eigentlich nochmal zum Gegenteil von Open Source kommen, und zwar zum Mitarbeiterwissen, das in den Köpfen steckt. Ja, weil das ist ja nicht frei verfügbar und jeder kann damit arbeiten. Bei uns ist es so, dass 30% unserer Mitarbeiter die nächsten 12 Jahre in Rente gehen. Also das sind 100 Kolleginnen und Kollegen, die wirklich einen guten Job machen, die viel Kundenwissen haben, die viel ERP-Wissen haben und ähnliches, die aber auch, oft Anlaufstelle sind von Kollegen, die eben nicht so erfahren sind, die dann nachfragen, ja, Mensch, wie mache ich denn das und kannst du mir das zeigen? Und da ist meine große Sorge, wie kann ich dieses Wissen, vor allem für die Kolleginnen und Kollegen, die danach den Job machen, irgendwie im Unternehmen halten? Wie ist da dein Blick drauf und was macht ihr da gerade?
Also wir haben uns da interessante Startups angeschaut, aber jetzt sogar die ersten großen Softwareanbieter fangen da auch an, das Nachdenken. Und zwar, dass ich mir wirklich ein Firmenwissen aufbaue. Das ist ja mal im ersten Schritt relativ einfach, haben wir auch schon gemacht, dass du Dokumentationen, Dokumente, Richtlinien, die du in der Firma hast, erstmal alle zusammenfasst in eine Datenbank und die über einen LLM verteilen lässt oder verarbeiten lässt. So, und jetzt gibt es, der nächste Schritt ist, zu erkennen, wenn es Wissenslücken gibt. Also da gibt es entsprechend diese Graph-Datenbanken, die dann schauen, welches Dokument passt zu welchem anderen, von wem ist das erzeugt worden, und dann erkenne ich, wo Lücken sind. Also wo ich annehme, da müssten eigentlich Verbindungen sein, aber diese Verbindung gibt es nicht. Und dass man dann eben guckt, wer hat das linke Dokument oder das rechte Dokument geschrieben, und den einen frage ich jetzt, was denn da an Wissen fehlt dazwischen. Mhm. Und so kann ich tatsächlich Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter nehmen. Die halten das ja nicht aus Absicht zurück, sondern die verstehen gar nicht, warum man das nicht weiß. Geht mir manchmal genauso. Das ist dann eben super relevant, dass man das erkennt, und dann stellt man einen Mitarbeiter, der dann in den nächsten 2-3 Jahren in Rente geht, am nächsten Tag 5 Fragen, die dieses Programm eben gefunden hat, wo eben Lücken sind, und füllt diese Lücken auf. Und so kann man eben über eine Zeit tatsächlich auch Wissen absaugen, klingt jetzt ein bisschen dramatisch, das bislang nicht notiert war.
Also du kommst ja aus Kempten, wir haben eine Kollegin in Kempten, ich glaube, die arbeitet jetzt seit 35 Jahren auch bei uns. Und da ist es ganz oft so, wenn die Kolleginnen die fragen, woher weißt denn du das? Und dann sagt die, das weiß man halt. Also das ist genau wie du auch sagst. Ich finde den Ansatz, den du beschreibst, viel schlauer als das, was ich bisher überlegt habe. Also ich habe mir strukturierte Interviews überlegt. Aber und dann transkribiere ich die jetzt genauso wie den Podcast hier, und dann habe ich es ja auch. Aber das Problem ist einfach, der Mensch an sich ist ja keine Quelle an Informationen, die sprudelt ja nicht einfach, sondern ich muss wirklich konkret fragen, muss sagen, Ingo, wie hier, du hast da in dem Dokument das und das hast du geschrieben, aber wie geht es denn danach weiter? Oder was muss man da davor machen oder wie auch immer? Also und je spezifischer man ist, desto besser kann ich es ja wirklich auch notieren.
Genau. Und das Riesenproblem bei diesen Interviews ist, du musst ja wissen, was du fragst. Und das größte Problem sind die Fragen, die nie gestellt wurden bislang. Ja. Und wo ich auch eine Riesenherausforderung sehe, ist, wenn ich ein Problem, das ich vor 15 Jahren mal gehabt habe, jetzt heute wieder kriege, dann ist es nirgendwo aufgeschrieben. Weil, ich sag mal, man muss ja jeder ehrlich zu sich sein, so Aufschreiben von Informationen, das ist erst so seit 5 bis 10 Jahren macht man das. Ne? Was da so vor 15 Jahren war, da gibt es sehr, sehr wenig Dokumentationen dazu. Ja. Ne? Und da fragt man auch nicht nach, weil man wusste ja nicht, dass das Problem überhaupt mal existiert hat.
Ja, verstehe ich. Also auch hier habe ich echt was gelernt. Vielen Dank. In Summe gesehen, ich finde es tatsächlich interessant, ja, wie ihr oder die Themen, über die ihr euch da Gedanken macht. Und vielleicht so zum Abschluss, wie kannst du einschätzen, wie hoch sozusagen von dem Output, also da, wo ihr wirklich gut funktionierende Prototypen gebaut habt und getestet habt, wie viel kommt dann wirklich bei DAXA zum Leben? Also kann man da sagen, die Hälfte, oder also wie funktioniert, wie ist da so die Quote?
Also tatsächlich, die Quote würde ich tatsächlich aktuell bei 50% festlegen, was aber eigentlich schade ist. Eigentlich müsste die niedriger sein, weil du kannst ja nur, wie es immer so schön heißt, auch bei Kindern, du musst hinfallen, um laufen zu lernen. Mhm. Und aktuell sind wir noch zu viel, also versuchen wir nur Sachen zu machen, oder machen wir sehr viele Sachen, die schon Selbstläufer sind. Ja. Und eigentlich mein Wunsch oder mein Ziel ist, und es gibt es jetzt auch erst seit 4 Jahren, also von daher, ne, ja, wir sind noch in der Lauf-Lernphase, möchte ich eigentlich viel mehr Sachen machen, die auch scheitern können, weil auch aus dem Scheitern lernt man. Mhm.
Ja, ich finde die Quote tatsächlich ganz gut, weil es ja also schon zeigt, dass auch viel wohl überlegt ist, aber der andere Blickwinkel verstehe ich auch. Ingo, vielen Dank, dass du dabei warst, und ich würde mich freuen, wenn wir dich mal dann auf eine unserer nächsten Supply Chain Events auch als Speaker gewinnen könnten, weil ich glaube, das Thema Open Logistics Foundation, Open Source, das könnte ein sehr interessantes Thema auch sein, ja.
Super, mache ich sehr gerne, Max.
Cool, freut mich. Also, ja, schön, dass du da warst.
Gerne.